2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 11. Mai 2026. Es ist wieder fast genau 19.10 Uhr und ihr hört den Melanton nach dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig von vergangenen Samstagnachmittag. Ja, auch diese Partie verliert der FC St. Pauli mit 2:1. Damit ist die Situation selten bescheiden und nicht zu sagen beschissen für unseren Verein. Am letzten Spieltag kommt es zum absoluten Endspiel. Alle drei Letztplatzierten der Bundesliga haben gleich viele Punkte. Da hilft es auch nicht, dass zwar Cissé in der 86. noch den Anschlusstreffer machen konnte. Vorher hatten aber Schlager und Orban jeweils nach Ecke in der 45. und 54. bereits auf 2:0 gestellt. Ja, und wie gesagt, so verliert der FC St. Pauli diese Begegnung. Wesentlich besser sieht es da für den Heimverein aus. Mit dem Sieg ist RB Leipzig Platz 3 und damit auch die Champions League nicht mehr zu nehmen. Deshalb sage ich erstmal Glückwunsch und Moin Kai.
Vielen Dank und Moin zurück.
Ja, die Pflichtaufgabe wurde quasi erfüllt, oder wie würdest du das beschreiben?
Klar, also sozusagen 3 Punkte eingefahren, Champions League Qualifikation sichergestellt, Platz 3 sichergestellt, du hast es gerade gesagt. Aber über das Wie kann man durchaus reden, es war eine eher rumpelige Nummer oder holprige Nummer, gerade in der ersten Halbzeit. Also da war von einem Spiel Dritter gegen 17. zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich viel zu sehen, gerade in der ersten Halbzeit.
Ja, da können wir gleich noch genauer drüber sprechen, wie das alles zustande kam. Ich würde erstmal so im Stadion quasi anfangen. Wir hatten ja im Vorgespräch thematisiert, dass es aufgrund des Anschlags letzte Woche eine Schweigeminute geben wird. Da war dann auch direkt, als ich in den Block reinkam. Bis dahin war übrigens alles relativ entspannt. Also kein Vergleich zu unserem Gastspiel in der letzten Saison. Natürlich war Polizeipräsenz da, aber längst nicht so vehement, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung, wie das beim letzten Mal der Fall war. Auch die Einlasssituation war relativ entspannt, war natürlich ganz gut, dass wir mit dem Sonderzug schon relativ zeitig da waren. Ich weiß nicht, wie es dann später, wenn es näher Richtung Anpfiff ging, wie es da dann war. Ich habe auch gehört, zumindest einzelne Vorfälle soll es gegeben haben. Aber wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen. Von daher kann ich jetzt zum Drumherum aus Gästesicht gar nicht so viel sagen. Nur, dass mir halt, wie gesagt, als ich dann im Block angekommen war, direkt ein großes Banner auf der Heimseite aufgefallen ist, wo zu lesen war, Leipzig steht zusammen in jeder noch so dunklen Stunde. Und dann gab es ja auch die von uns angesprochene Schweigeminute, ne?
Genau. Ja, ich denke insgesamt eine gute, so man das so sagen kann, eine gute Form, mit so einem Ereignis im Rahmen eines Fußballspiels umzugehen. Also auch im Heimbereich auf alle Schwenkbanner zu verzichten, bis auf ein schwarz-weißes Banner mit dem Stadtwappen von Leipzig. War eine angemessene Form und auch die Schweigeminute hat ja also sozusagen fanblockübergreifend, stadionübergreifend funktioniert und ich denke, das war gut so.
Ja, ich denke auch im Rahmen dessen, wie man sowas angehen kann, war das schon gut gelöst. Dann hatten wir ja auch gesagt, es gab noch einige andere Sachen, die auf dem Platz vor Anpfiff passiert sind. Spieler wurden verabschiedet und auch ein Teil der Aufstiegshelden von 2016 war da. Ich habe dann irgendwie noch Fotos gesehen mit Ralf Rangnick in einer Fankutte. Teil doch da gerne mal, du lachst schon, deine Eindrücke von dem, was sonst noch so rund um das Spiel los war.
Also ich muss gestehen, bei dem Part war ich noch nicht am Platz, sondern habe ein paar Leuten so aus meiner Bezugsgruppe noch im Umlauf gestanden, noch ein Bier getrunken, haben es eher so über die Schulter bzw. an den Monitoren im Umlauf verfolgt. Ja, wie du schon sagtest, Teile der Aufstiegsmannschaft von 2016 wurden nochmal, ja, ich weiß gar nicht, empfangen, wie auch immer. Die hatten sich am Vorabend schon getroffen zu einem Umtrunk. Ich habe bloß mitbekommen, so, dass Oliver Münzlaff, unser jetziger Aufsichtsrat, irgendwie gefühlt so einen Redeanteil von 80% hatte. Wo ich dann auch dachte, ja, gut, wenn es darum geht, die Aufstiegshelden zu ehren, hätte ich das persönlich vielleicht ein bisschen anders gemacht. Aber ja, Ralf Rangnick war da und alle standen noch vor der Kurve. Und insofern, das, ja. Aber ich habe es jetzt auch nicht direkt am Platz und sehr intensiv verfolgt, sondern eher so nebenbei.
Okay, also keine großen Eindrücke da, aber gut. Ist ja auch immer die Frage, wie viel Aufmerksamkeit man dann sowas schenkt. Also natürlich ist das dann für die Vereinsgeschichte ein besonderer Moment gewesen, aber muss man jetzt, glaube ich, auch nicht höher hängen, als es ist. Gibt es sonst noch was, was dir im Stadion aufgefallen ist oder wollen wir schon direkt zum Sportlichen übergehen?
Naja, vielleicht bloß kurz sozusagen. Stadion war voll, also voller Gästeblock, auch sehr stimmgewaltig. Gerade in der ersten Halbzeit, auch unsere Kurve hat ganz gut performt, würde ich jetzt mal sagen. Kannst du ja vielleicht auch mal deine Eindrücke schildern. Also war ein volles Stadion, war gutes Wetter und insofern eigentlich 15:30 gute Fußballatmosphäre.
Ja, atmosphärisch durchaus in Ordnung, würde ich auch sagen. Unser Block war sehr gefüllt. Hab nicht zuletzt hat dann auch gemerkt, als ich mal auf Klo musste. Das hat dann doch ein bisschen länger gedauert, aber das hat euer Gästeblock nicht exklusiv, dass es da ein bisschen schwierig ist mit der Toiletten- und Catering-Situation. Also es war wirklich sehr, sehr brechend voll im Umlauf.
Ist im Heimbereich ähnlich, also zumindest in der Haupttribüne.
Ja, wie gesagt, also das ist jetzt nicht, wo ich da jetzt irgendwie sagen müsste, das war besonders dramatisch, sondern reiht sich so ein bisschen ein in die ja, doch etwas größeren Fußballtempel in Anführungsstrichen dieser Liga. Dann kommen wir wirklich mal zu dem, was auf dem Platz los war. Du hast gerade in der Einleitung schon so ein bisschen angedeutet, ja, souverän ist vielleicht am Ende dann ist schon gewesen oder auch verdient sozusagen, aber du hast dir das ein bisschen anders vorgestellt. Vielleicht von unserer Seite ist ja schon vieles dazu gesagt und geschrieben worden. Ich verweise da gerne auf den Spielbericht von Tim, den er schon rausgebracht hat am Wochenende, wo es so ein bisschen so darum geht, dass ja doch neben der erwarteten Niederlage es doch gerade im Vergleich zu den vergangenen Spielen ja, doch schon so ein bisschen Hoffnungsschimmer zu sehen gab, weil phasenweise St. Pauli dann noch ganz gut gestanden hat, wenig zugelassen hat, bis auf diese beiden schon in der Einleitung angesprochenen Gegentore nach Ecke, die natürlich dann ja besonders schmerzen, gerade das Gegentor kurz vorm Halbzeitpfiff, da war dann doch schon so ein kleiner Stimmungskiller, muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest für mich persönlich. Und dann direkt der zweite Nackenschlag nach Wiederanpfiff, ja, das fühlte sich nicht gut an, da war auch in der Kurve so ein kleiner Stimmungsabfall kurz zu merken, bevor dann ja spätestens mit dem Anschlusstreffer dann doch wieder ja alle so ein bisschen trotzig versucht haben, den Ball noch zum 2:2 ins Tor zu brüllen. Vielleicht abschließend noch zu sagen, dass es vielleicht so ein bisschen sinnbildlich ist für das, wie es die ganze Saison schon läuft. Du hältst irgendwie mit, bist mit im Spiel, aber am Ende reicht es halt nicht. Das reiht sich so ein bisschen ein in einige Partien in dieser Saison, die wahrscheinlich dann dazu führen, dass es möglicherweise am kommenden Samstag dann nicht gereicht haben wird. Aber dazu kommen wir später. Wie ist denn, lange Rede, kurzer Sinn, dein Blick aufs Spiel aus Raber Sicht?
Wir hatten ja in der Folge vorm Spiel auch über euer verletzten Lazarett gerade in der Defensive gesprochen. Ich fand, davon war auf dem Platz nicht viel zu sehen. Also der B hat so die ersten 5 bis 10 Minuten eigentlich ganz gut begonnen, war um Spielkontrolle bemüht, ist so hoch angelaufen. Und es gab ja dann auch diese Doppel-Dreifach-Chance in der 8. Minute. Romolo erobert den Ball und dann schaffen es irgendwie Baumgartner, Gruder und Baku nicht aus 3 Metern irgendwie den Ball über die Linie zu boxieren. Aber dann ging es auch so ein bisschen dahin. Also ihr standet sehr stabil, fand ich, so in so einem, was war das, 5-4-1 irgendwas. Und RB so im Handballmodus drumherum, aber da war wenig Tempo, da gab es keine Rotation im Stellungsspiel, viele Ungenauigkeiten so bei dem letzten Pass. Und auch über die Flügel ging ja nicht viel. Also Diamondé mit einem völlig gebrauchten Tag, ihr habt den konsequent gedoppelt, wenn nicht getrippelt irgendwie. Und der wirkte auch zunehmend gefrustet. Und also da ging nicht viel. Man hat sich so aus Heimsicht dann schon gefragt, was los? Ist da jetzt zu viel Druck, zu viel Nachdenken, um sozusagen dieses Ziel Champions League über die Bühne zu kriegen? Und St. Pauli wurde ja dann auch sozusagen ja mutiger, aber ihr hattet ein paar eigentlich gute Umschaltsituationen, wo RB auch so sowohl in der Rückwärtsbewegung als auch in der Restverteidigung nicht gut aussahen. Also wo Orban und oder Lukeba oft so in 1:1, 2:2 Situationen waren. Und wo man einfach sagen musste, ja, ein Team mit mehr offensiver Qualität spielt das wahrscheinlich konsequenter aus. Dann gab es ja diesen Lattentreffer in der 34. Minute. Da kann so ein Spiel ja komplett in eine andere Richtung kippen und passiert halt nicht und dann fällt dieses 1:0 vor der Pause. Pff, ja, man kann natürlich jetzt sagen, effizient, aber das war schon, also angedeutet hat sich das nicht, weil eigentlich zwischen der 8. und 45. Minute erinnere ich mich an keine Torchance von RB. Klar, irgendwie 70% Ballbesitz, aber ja, ziemlich, ja, also es generierten daraus nichts. Und dann hast du schon gesagt, kurz nach der Pause, das ist ja eine der wenigen Situationen bis dahin, wo da läuft ein Konter, wo ihr mal nicht sortiert seid. Und Odraogo schießt den Ball an Pfosten und der Eckball darauf, sozusagen Orban mit dem Kopf in die lange Ecke. Und danach war schon so das Gefühl, das Spiel, also bis zum 2:1 eigentlich, das Spiel ist eigentlich durch. Also es war so, RB kontrollierte es irgendwie. Es gab ja dann noch dieses vermeintliche 3:0, wo Romolo in der Entstehung im Abseits steht. Aber da kam dann von euch auch wirklich nicht mehr viel. Und auch dieses 2:1 fällt, also viel, ich habe es mir nochmal im TV dann angeguckt. Das Feld ist ja schon so ein Flippertor, was eigentlich so nicht fallen darf. Irgendwie 10 Kopfballduelle und dann ist er da plötzlich durch. Also eigentlich bis zu dem Anschlusstreffer hatte man nicht das Gefühl, dass da nochmal was anbrennt. Danach gab es noch so ein paar Chancen von euch und RB schwamm nochmal so ein bisschen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie die große Schlussoffensive von euch gab, wobei das sicherlich auch einfach eine Frage der Qualität und auch des Aufwandes ist, den man bis dahin läuferisch sozusagen auf den Platz gebracht hat.
Okay, da steckt dir jetzt ganz viel drin. Prost, Tim, wenn du das hörst. Genau, also erstmal zur verletzten Situation, da kam ja auch noch dazu, ne, also so ein bisschen nach dem Motto, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß in der Situation, in der sich St. Pauli befindet, dann kam nämlich neben den muskulären Verletzungen, über die wir im Vorgespräch gesprochen haben, auch noch ein Magen-Darm-Virus hinzu, der einige Spieler ausgenockt hat. Also ich glaube, Jigawa ist gar nicht erst mitgefahren nach Leipzig. Nemeth hat es dann in der Nacht vor dem Spiel im Hotel irgendwie erwischt. Hauke Wahl war angeschlagen, der kam ja dann auch deshalb nur dann rein, weil Oppi irgendwann Magenkrämpfe hatte. Also, wo du dir auch denkst, ey, du bist schon in einer beschissenen Situation und dann kommt auch noch sowas dazu. Ja, aber sei es wie es sei, das ist so vielleicht so ein bisschen, was es ja auch lobend erwähnt, der kleine Hoffnungsschimmer, dass man zumindest defensiv besser stand als noch zuletzt und ja, auch diese Sturmphase in den ersten Minuten von Raba überstehen konnte. Klar, wenn der in der 8. Minute reingeht, dann ist das Ding wahrscheinlich schon früher gelaufen. Und klar, wenn dann der Lattenkracher von Kaas reingeht, dann wird es vielleicht ein anderes Spiel und du ja, kannst zumindest mit einer hauchdünnen Führung in die Pause gehen und so kriegst du halt, wie eben schon gesagt, diesen Nackenschlag kurz vor der Halbzeit. Das ist ja natürlich so ein Tor, wir können es ja mal kurz beschreiben. Baumgartner köpft den so Richtung Elfmeterpunkt und dann fällt er quasi Schlager in die Hacken. Der ist geistesgegenwärtig genug, den an sich zu reißen und ballert den dann da unter die Latte. Das ist doch so ein bisschen, ja, fällt auch, glaube ich, nur in so einer, hat Tim, glaube ich, auch in seinem Artikel geschrieben, fällt auch nur in der Situation, wenn Champions League-Teilnehmer gegen Abstiegskandidaten spielt. Wobei man aber sagen muss, der zweite Gegentreffer, also dass Orban da so frei zum Kopfball kommt und das lange Eck überhaupt nicht richtig bewacht ist, das kann man sich dann wahrscheinlich schon eher ankreiden. Oder wie würdest du das aus der Gegenperspektive beurteilen?
Ja, grundsätzlich, klar, ist ja so ein Bonbon oder so eine Weisheit, aller Weltsweisheit. Wenn man was trainieren kann, dann ist es Standards, sowohl offensiv als auch defensiv sozusagen. Insofern ja. Also was wirklich auffällig war beim 2:0, also gefühlt habe ich dieses Tor, Orban spielt ja nur seit 2015 bei uns und hat irgendwie ab nochmal nachgeguckt, irgendwie 32 Tore in der Zeit gemacht. Ich glaube, davon die meisten per Kopf. Und also dieses Muster, Orban läuft da auf einer kurzen Strafraumecke ein und köpft den irgendwie so halb mit dem Hinterkopf irgendwie ins lange Eck. Und ja, wenn der Pfosten dann nicht besetzt ist. Also irgendwie in der Situation, eure Innenverteidigung rückt ja da auch gar nicht raus oder so. Also die kleben alle sozusagen vor der Torlinie und der Rückraum ist quasi nicht besetzt. Das ist sicherlich was man auf jeden Fall besser machen kann, dass der da dann so hinten reinfällt. So, insofern ja. In den beiden Situationen, beim ersten ja genauso sozusagen, da ist sozusagen niemand handlungsschnell genug, dann da im 5-Meter-Raum sozusagen Schlager an dem Schuss zu hindern. Aber das sind so Sachen, das passiert auch mal. Also das würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht überbewerten, weil wie gesagt, grundsätzlich war das eine solide, also für mich solide defensive Leistung.
Ja, wahrscheinlich ist es dann doch am Ende des Tages, wenn man irgendwann in 10 Jahren vielleicht auf diese Saison zurückschaut, dass man sagen wird, es lag nicht an der Defensive. Ich meine, das waren jetzt die Gegentore 56 und 57, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber dem stehen halt nur 28 eigene geschossene Tore gegenüber. Ne? Das ist dann halt am Ende des Tages zu wenig. Du hast es ja auch in deinem Fazit gerade angesprochen, dass wir durchaus Situationen hatten, aber die wurden halt in den seltensten Fällen zu Ende gespielt oder kam überhaupt zu einem Torschuss am Ende. Ne? Wenn da halt ein bisschen mehr runtergefallen wäre, dann würden wir jetzt anders sprechen. Aber können ja, wenn du zum Sportlichen selber vom Samstag nichts mehr hast, mal ein bisschen gucken, was das jetzt für die Liga bedeutet.
Können wir gerne machen, weil wie gesagt, sonst, also Klopfspiel haben wir gut abgedeckt, ja.
Gut, dann haken wir das soweit ab und gucken mal, was das bedeutet. Ich habe es schon gesagt, für euch Platz 3 ist euch nicht mehr zu nehmen. Und dahinter ist dann quasi so ein bisschen so Schneckenrennen um Platz 4, 5 und 6. Die drei Vereine, die da stehen, das sind das hier Leverkusen, Hoffenheim und
Stuttgart.
danke. Und dann ja noch Platz 7, um den sich unter anderem Frankfurt und Freiburg balgen. Und danach fängt so dieses Feld an, was mit einem Abschießkampf, aber auch mit höheren Ambitionen nichts mehr zu tun hat. Ja, und dann sprechen wir über die drei Letztplatzierten 16, 17, 18, Wolfsburg, Heidenheim und den FC St. Pauli. Ja, wo es am Samstag, am letzten Spieltag um alles gehen wird. Wie beurteilst du denn oder wie beobachtest du die Tabellensituation in deiner komfortablen Situation, da eigentlich nichts damit zu tun zu haben?
Ja, du sagst ja schon, für uns geht es am letzten Spieltag um nichts mehr, außer um so einen imaginären Punkterekord. Wenn man in Freiburg gewinnt, hätte man 68 Punkte, was man in der Liga noch nie hatte, bisher 67. Ich weiß immer nicht, ob das wirklich Motivation für Spieler ist, die sozusagen mit der 10-jährigen Bundesliga-Geschichte jetzt die meisten außer Orban und Klostermann auch nicht mehr so viel anfangen können. Also die Mannschaft hat auf jeden Fall bis Mittwoch frei. Da muss man mal gucken. Für Freiburg geht's, hast du ja gerade gesagt, geht es ja noch um Conference League, Qualifikation über die Liga, und die stehen ja dann noch im Europapokalfinale, ich glaube, aber das ist 10 Tage später oder so. Ja, unten die Konstellation ist natürlich jetzt an dem Spieltag nochmal komplett wild geworden. Alle drei mit 26 Punkten. Heidenheim hat sich quasi so eine Art Endspiel erspielt mit dem Sieg in Köln. Das hätte man jetzt so vor 3, 4, 5 Wochen auch nicht vermutet. Da war eigentlich Heidenheim natürlich von allen abgeschrieben. Ich habe von dem Spiel in Köln auch ein bisschen was gesehen. Also Hut ab so vor dem Auftritt oder generell den Auftritt der letzten Wochen. Insofern ist das sicherlich eine Geschichte, wo viele ohne emotionale Bindung auch in so einer Konferenz gerne reingucken und unter Unterhaltungsgesichtspunkten. Aber das ist natürlich nichts, was du oder St. Pauli-Fans brauchen, hören wollen. Genau, also insofern, das wird spannender.
Okay, danke für deine Einschätzung. Was glaubst du denn, wer wird sich an den Positionen, wo es noch um was geht, am Ende des Tages durchsetzen?
Heidenheim spielt in Mainz, glaube ich, ja. Oder zu Hause gegen Mainz, ich weiß gar nicht.
Zu Hause gegen Mainz.
Zu Hause, okay. Ganz schwer. Also ich weiß es nicht. Ihr spielt ja auch zu Hause. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Gut, in Wolfsburg würde man auch zu Hause spielen, aber das ist ein anderes Thema. 50-50, ich weiß es nicht. Also kann nur sagen, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, so, dass er das noch zieht, wobei das ja nicht mehr ganz aus eigener Kraft jetzt durch das Torverhältnis, glaube ich, möglich ist. Oder man müsste ziemlich hoch gegen Wolfsburg gewinnen. Wenn ich jetzt tippen würde, würde ich sagen, dass ihr noch auf den Relegationsplatz kommt.
Okay, das ehrt dich. Das, du bist ein guter Gast,
Nee.
dass du uns dann noch die Hoffnung überlässt.
Naja, klar.
Ja, aber ich glaube, ganz Fußball-Deutschland sieht das ähnlich. Ich hatte auch heute dann, wie gesagt, die Redax ist ja auch schon erschienen mit Mike, Nina und Nike, die sich dann auch gefragt haben, wenn man denn selber absteigen würde, wen will man denn mit runternehmen? Und da war dann auch eher der Tenor, dass die Wolfsburger dann gefälligst mit dran sind. Wir werden es sehen. Dann ja, gucken wir nochmal nach oben. Wer zieht denn deiner Meinung nach mit euch in die Champions League ein?
Stuttgart, die halte ich da für am stabilsten und haben ja auch die besten Voraussetzungen jetzt tabellarisch. Ich denke, dass es Stuttgart ist.
Okay, wir werden es beobachten. Dann bleibt ja eigentlich noch an dich die Frage. Das kursierte jetzt auch im Nachgang des Spiels so ein bisschen. Und du hattest mir im inoffiziellen Teil sozusagen vor der Aufnahme heute Abend gesagt, dass da auch in den letzten Tagen, Wochen so ein bisschen was kursierte. Die Person Ole Werner, wird er weiterhin Trainer bleiben oder hat es trotz Erreicht der Champions League den Verantwortlichen nicht gereicht, was er da in der Saison bei euch fabriziert hat?
Also Hintergrund ist ja so ein bisschen, ich glaube, vor 2 Wochen oder 10 Tagen oder so hat er die Zeitung mit den vier großen Buchstaben plötzlich in den Raum gesetzt, dass sozusagen Ole Werner nicht fest im Sattel sitzt und man sich mit ja, Alternativen beschäftigt. Da kursierten ja vor der Saison auch schon so Namen wie Alonso und wie Glasner und genau. Kam völlig außer Kalten. Jetzt nach dem Spiel war sowohl Marcel Schäfer, unser Sportdirektor, als auch Ole Werner sozusagen, also klares ja, Statement. Ole Werner hat für nächste Saison sowieso noch einen Vertrag. Und was eine Vertragsverlängerung betrifft, man setzt sich jetzt in Ruhe zusammen, das Ziel ist erreicht. Was ich eher spannend fand, also man jetzt Ole Werner an ihm nicht festzuhalten wäre, sozusagen mit den sportlichen Resultaten der Saison ein bisschen irrsinnig, glaube ich. Ich glaube, das funktioniert schon, trotz aller Skepsis am Anfang, auch von meiner Seite. Und da muss man jetzt die nächsten Schritte gehen. Was ich spannender fand, war, dass in diesen Interviews so ein bisschen rauskam, dass ursprünglich bei seiner Einstellung, dass man sich 2 Jahre für diese Umbruchsphase gegeben hat. Also gerne europäisch spielen, aber für die Champions League erreichen 2 Jahre. Und dass diese Zielstellung dann im Laufe der Saison, als man gesehen hat, man spielt vorne mit, durch die Vereinsführung, ja, verschärft wurde nach dem Motto, jetzt müssen wir auch Champions League spielen. Das fand ich ganz spannend. Also da war man schnell wieder in so einer, ja, Anspruchshaltung, die man zumindest sportlich finden kann, wenn man sich den Umbruch im vergangenen Sommer anguckt. Also bei RB ist immer Druck auf dem Kessel, was sozusagen sportliche Ziele betrifft. Das ist da nochmal klar geworden. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir natürlich mit Ole Werner sozusagen in die nächste Saison gehen. Ob man sich im Sommer auf eine Vertragsverlängerung schon einigt oder das Thema verschiebt, wobei ich das schwierig finden würde, weil das dann medial natürlich durch die ganze Saison sich ziehen würde. Das wird man sehen, aber ich denke, erstmal kann man mit ihm den nächsten Schritt gehen und soweit ich mich erinnere, also auch Champions League wäre für ihn auch Neuland. Und da wird man gucken müssen, wie man dann mit dieser zumindest am Anfang Dreifachbelastung in der Saison umgehen wird.
Ja, dann hoffen wir mal, dass wir beide wieder im Sommer drüber sprechen können, wenn wir auf eine dritte,
Das hoffe ich
auf
auch.
eine dritte Saison St. Pauli in der Bundesliga blicken dürfen und schauen dann mal, was ob und was Ole Werner dann da noch bei euch in Leipzig treibt. Für heute Abend würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und die beiden Gespräche, die wir geführt haben. Hast du noch berühmte letzte Worte, die du hier loswerden möchtest, bevor wir uns erstmal, zumindest wir beide, in den Sommer verabschieden?
Ja, du hast es schon gesagt, ich hoffe auch auf ein Wiederhören, zu Beginn der nächsten Saison zum Beispiel.
Das hoffen wir doch wirklich. Und ja, bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr euch das hier heute angehört habt, danke dafür. Ist ja auch immer so ein bisschen Therapiestunde sozusagen, um so eine Niederlage dann zu verarbeiten. Für mich geht es morgen Abend schon weiter mit dem Gespräch zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und ja, das hört ihr dann im Laufe der nächsten Tage. Ich denke mal, Mitte der Woche wird das erscheinen. Und ja, dann hoffen wir alle am Samstag, dass es in den letzten Minuten dieser Saison dann doch noch reichen wird für unseren FC St. Pauli. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Oh St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh St. Pauli, bist mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh St. Pauli, bist mein.